uns nach Blumenrot. Das Bad ist nicht für Wasserscheue, hier kannst du trinken ohne Reue. Täglich 4 Liter sind nicht viel.
Hallo liebe PyrmonterInnen, liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zum ersten Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht, Pyrmont persönlich. Heute schon mit der 7. Episode in der 2. Staffel und ja fast schon wieder vorbei. Schnell geht die Zeit voran und natürlich haben wir wieder einen interessanten Gast im Podcast, wobei wir heute bei ihm sein dürfen. Er ist in Essen geboren, hat dann in Dortmund ein Studium der Flöte absolviert, hat eine künstlerische Reifeprüfung und eine staatliche Musiklehrerprüfung abgelegt und das Ganze in Westfalen-Lippe. Er hat zahlreiche Meisterkurse belegt und leitet heute die Musikschule hier in Bad Pyrmont als Direktor. Herzlich willkommen, Arndt Jubal-Mehring. Schön, dass wir bei dir sein dürfen.
Ja, super, gerne, danke.
Und ja, direkt mal die Frage, wie war der Weg dahin? Weil wir haben auf deiner Website geguckt und eigentlich nehmen wir mal ganz viele Stationen mit rein in die Anmoderation. Aber das war relativ viel. Und wie ist der Weg jetzt dann, ich habe 2001 war es ja, dann hier nach Bad Pyrmont in die Musikschule gekommen, vom Ruhrgebiet hierüber.
Ja, es gab viele Stationen. Als Musiker ist man natürlich immer viel unterwegs. Mhm. Und nach dem Studium zuerst in Dortmund, damals Außenstelle der Musikhochschule Westfalen-Lippe in Detmold und weiteren Studien in Berlin und in München. Kam irgendwann mal so im Alter von Ende 30 die Überlegung, sich irgendwo mal zu setteln, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Und davor habe ich in vielen Orchestern gespielt und mein Geld hauptsächlich verdient mit Kammermusik. Mhm, okay. Kenne also zwischen Wilhelmshaven und Rosenheim so gut wie fast jeden Konzertsaal in den Jahren. Und aber die Arbeit eben mit Kindern, und das hat mir auch mein Lieblingsmusiker im Moment von den Lebenden, ist halt schon Daniel Barenboim, und den ich kennenlernen durfte als Stipendiat der Richard-Wagner-Stipendien-Stiftung in den 80er Jahren und der damals gerade neu seinen musikalischen Kindergarten in Berlin gegründet hat. Und ich hatte mir immer überlegt, dass so ein Mann, der jeden Tag auf Weltklasse-Niveau musiziert, dass der sich dafür interessiert, dass alle Berliner Kinder dort Musik machen können in seinem Kindergarten. Und das hat mich sehr imponiert. Und daraus ist letztendlich, kann ich ja auch schon mal erzählen, hier in der Musikschule unser Projekt geworden, entgeltfreier Musikunterricht für alle Vorschulkinder. Nach wie vor als einzige Stadt in Deutschland. Seit 12 Jahren, also jedes Vorschulkind in allen Kitas, erhält einmal in der Woche von unseren Dozentinnen eine Stunde kostenlosen, entgeltfreien Musikunterricht. Wow. Ja, und 2001, wie gesagt, dann überlegt, hier die Stelle war ausgeschrieben in Bad Pyrmont, und Bad Pyrmont interessierte mich eben wegen der Musikvergangenheit. Fast 300 Jahre Tradition hier in unserem Musikbad. Und auch so der positiv morbide Charme, den man so ja quasi im Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert hier immer noch findet, der hat es mir einfach angetan. Das hat mir sehr gut gefallen und ich habe es bis heute nicht bereut, hier hingegangen zu sein.
Wie war damals dein erster Eindruck, wo du hier nach Bad Pyrmont gekommen bist?
Ja, ich dachte erstmal, das liegt ziemlich weit ab, habe ich gedacht. Und mir geht's, glaube ich, so wie vielen unserer Gäste, die auch nach Bad Pyrmont kommen. Den Namen Bad Pyrmont kennt man, aber man weiß dann doch nicht so recht, wo ist das eigentlich? Also ich hätte irgendwie gedacht, Nordrhein-Westfalen, irgendwie vielleicht Hessen oder so, aber Niedersachsen hätte ich vorher auch nicht gewusst. Und deshalb versuchen wir auch mit unserer Arbeit natürlich den Menschen ein bisschen zu zeigen, Bad Pyrmont lohnt sich, hier hinzukommen. Und Bad Pyrmont liegt ganz im Süden von Niedersachsen und hier ist es richtig schön.
Und wie war dein erster Eindruck, das erste Mal hier nach Bad Pyrmont reingekommen? Was war so das Erste oder das, was du, wo du dich jetzt noch dran erinnern kannst?
Das Erste, wo ich mich dran erinnern kann, ist, dass ich die untere Hauptallee raufgefahren bin und dachte, wow, das ist ja hier richtig mondänes Kurbad. Dann habe ich den Brunnentempel gesehen und ich dachte, das ist richtig schön. Ich bin seit Kind an immer mit Bädern in Kontakt gewesen, weil ein großer Elternteil von mir hat regelmäßig zweimal im Jahr Bad Neuenahr besucht. Und da musste man als Kind immer mitfahren. Und man hat dann versucht, so als Kind, na, so viele alte Leute und so, die da sind. Und dann hat man versucht, so die schönen Seiten zu sehen. Und das hat man Kurpark damals gesehen. Und vieles erinnerte mich dann, als ich das erste Mal hier raufgefahren bin, so an ein Jugendbild. Nur eben, dass es hier erheblich schöner ist.
Ja, das hört sich gut an, würde ich sagen. Und dich hat es ja auch überzeugt, du bist ja auch hier geblieben. Und ja, wir wollen dich jetzt ein bisschen näher kennenlernen und stellen dir ein paar Kaffee- oder Tee-Fragen.
Und nach für Mond, der grünen Stadt am Elberstrande. Wir liegen wirklich nicht am Rande. Wir haben auch so manchen Reiz.
Die erste Frage wäre hier, Komponist oder Dirigent?
Schwierige Antwort, eigentlich immer beides. Also am liebsten dirigiere ich meine Werke selbst, also so, aber doch Komponist interessiert mich mehr als Dirigent.
Okay, Helenquelle oder Hufelandquelle?
Weder noch Trampelsche Quelle.
Okay.
Weil die schmeckt am besten.
Nehmen wir so hin.
Auch kleiner Tipp für alle, die Bad Pyrmont besuchen, mit der Trampelschen Quelle anfangen.
Das war, glaube ich, die Champagnerquelle auch genannt.
Ne? Genau.
Lieber Solist oder im Chor?
Lieber Solist.
Spelunken oder Bismarckturm?
Bismarckturm.
Lieber die kleine oder die große Bühne?
Hauptsache Bühne.
Hauptsache Bühne, das ist eine Aussage. Hauptallee oder Brunnenstraße?
Hauptallee.
Klassik oder Pop?
Klassik, poppig gespielt.
Mhm, sehr gut. Ich glaube, das passt auch zu einem Programm, oder?
Ja, ja.
Wandelhalle oder Konzertmuschel?
Wetterabhängig. Beides gut.
Beides gut. Und letzte Frage, was ist dein Lieblingsort in Bad Pyrmont?
Ist der Brunnentempel mit dem Blick die Hauptallee runter.
Okay, warum?
Das alte Alleensystem und mit den Restaurationen rechts und links, es hat eine gewisse Ordnung und man kann sich gut, weil ich mich auch sehr für Geschichte interessiere und Tradition, man kann sich das gut vorstellen, wie das früher hier so ausgesehen hat und wie die Herrschaften dann mit ihren Wassergläsern die Allee auf und ab gegangen sind. Obwohl ich hätte sie als Musiker natürlich nie gesehen. Weil als Musiker steht man ja nicht so früh auf.
Ist das ein Klischee?
Ja, es trifft bei mir auch zu. Also ich bin überhaupt kein Frühaufsteher.
Okay. Die Kaffee- oder Tee-Frage, die hatten wir, glaube ich, sogar schon mal bei einem Podcast. Diesmal nicht, aber okay. Sie ist beantwortet. Und ja, jetzt kommen wir so ein bisschen zur Musikschule hier. Was ist denn hier konkret deine Aufgabe?
Ja, als Direktor der Musikschule bin ich eigentlich fast für alles zuständig, was Leitungsaufgaben so einer Einrichtung betrifft, aber auch eben Entwicklung. Und wir sind 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mit den meisten davon arbeite ich seit vielen, vielen Jahren zusammen. Es ist ein sehr großes Vertrauensverhältnis hier, was gut passt. Naja, und meine Aufgaben sind vormittags so die übliche Büroarbeit, die halt immer mehr wird. Das ist halt so. Und ob das nun Arbeitszeitkonten sind, ob das Datenschutzdinge sind, die dazukommen, das ist so die hauptsächliche Arbeit. Auch Abrechnung machen. Aber als Musiker muss man eh ein bisschen mit rechnen können und mit Zahlen umgehen. Das ist so meine Vormittagsarbeit. Nachmittags unterrichte ich selber, bin ja Flötist und unterrichte eben auch noch Schülerinnen und Schüler. Wir versuchen auch jetzt nach der Corona-Pandemie auch die Ensembles wieder zu beleben. Das ist auch mal ganz wichtig, das Zusammenspiel zu fördern. Ja, und dann war von Anfang an die Idee eben, die Musikschule so als einen der kulturellen zentralen Orte hier auszubauen. Und da haben wir viel für getan. Und dann sind eben viele andere Aufgaben, die dazu gekommen sind, Kulturveranstaltungen zu besuchen und seit letztem Jahr ja auch die musikalische Leitung der Gesund und Glücklich Veranstaltung des Staatsbades zu machen. Also wir haben hier eine Besonderheit, dass eben die Hälfte unserer Dozentinnen und Dozenten auch die Tradition der Chormusik in ganz verschiedenen Genres eben weiterführt. Das ist sicherlich ein Alleinstellungsmerkmal, das gibt es nur in zwei Städten in Deutschland.
Was hat denn die Chormusik so an sich und was ist da so die Herausforderung für dich?
Ja, also da muss man einen guten Weg finden zwischen Tradition und Moderne. Mhm. Die Chormusik ist immer, und so wird es hier Gott sei Dank auch gesehen, ist ein Beitrag, um die zur Gesundung beizutragen für die Gäste, die hier sind. Und das geht am ehesten über Musik, die den Menschen, die hier hinkommen, vertraut ist. Und wo sie sich auch bei entspannen können und vielleicht mal von den Problemen, die sie haben, einfach wegkommen für eine Stunde. Deshalb finde ich den Titel auch eben wirklich gut gewählt, obwohl nicht Musik drin ist. Das sind ja auch Gesundheitsvorträge. Aber eben diese Musik soll eben gesund und glücklich machen. Und dazu muss man natürlich schon deutlich sagen, dass die klassische Chormusik, die jetzt die älteren Menschen interessiert hat, also das ist, was wir so unter Walzermusik aus Wien kennen, aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die ganze Strauß-Dynastie, dass viele Menschen, die jetzt so 40, 50 sind und hier auch einen Kuraufenthalt machen, die denen nicht mehr so geläufig ist. Mhm. Die wollen halt eine andere Musik hören. Die haben Musik gehört in den 70er, 80er Jahren. Und deshalb spielen wir nicht nur klassische Chormusik, sondern wir spielen eben auch mit Pommern Pops, zum Beispiel Hits aus dieser Zeit. Wir haben eine ZDF-Hitparade mit den gängigen Sachen. Aber eben als Besonderheit alles arrangiert für eine mit klassischen Instrumenten. Und das wird halt sehr gut angenommen und da fühlen sich die Menschen auch, da finden sie sich auch wieder. Wir haben auch vielleicht als Beispiel ein Filmmusikprogramm, wo auch ein bisschen Kinderstundenmusik ist, also mit Pippi Langstrumpf oder Flipper. Und wenn ich das so ein bisschen erzähle, wie ich das damals wahrgenommen habe, ist ja auch meine Kinderzeit, wo ich das gesehen habe, so bei Flipper mit Porter Riggs und mit dem Delfin, dann das, da fühlen sie sich wirklich
versetzt einen dann zurück.
Ja, ja, versetzt in die Lage. Und das finde ich bei Chormusik wichtig. Vielleicht noch dazu, wir machen ja auch anspruchsvollere Sachen. Ich war damals eine, auf Wunsch von Herrn Dr. Fischer, eine Lounge-Musik geschrieben. Die übrigens, wir hatten vorhin die Frage nach den Quellen, wo ja die Quellen und besondere Orte musikalisch umgesetzt werden. Und da habe ich in der Komposition sehr viel mit entspannenden Intervallen gearbeitet. Mhm. Also mit reinen Intervallen, mit Quarten, Quinten und Oktaven, um da so eine gewisse Reinheit in diese Musik reinzubekommen. Zusätzlich mit einem Blasinstrument, einem Streichinstrument, einem Schlaginstrument und einem Zupfinstrument der Harfe. Und das gibt's ja auch als CD, man kann ja die Quellen dann auch mit nach Hause nehmen. Und das ist auch nochmal ein Aspekt, dass Chormusik quasi versucht, über den Weg der Musik die Besonderheiten, die wir hier haben, ja zwei komplett verschiedene Heilquellenarten, dann eben den Menschen näher zu bringen. Also verbindendes Element.
Ja, es klingt an einer sehr anspruchsvollen, aber auch, denke ich, sehr schönen Aufgabe.
Hier werden müde Knochen munter und auch der Blutdruck fährt hinunter. Vergessen ist das Magenweh.
Lass uns mal gerade ein bisschen rumspinnen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Gerne. Du sagtest ja, dass die Leute, die heute die Kur machen, dass ihr die versucht, in die Musik ihrer Jugend reinzubringen. Mhm. Kannst du dir vorstellen, dass wir in 30, 40 Jahren dann eine Akustikversion von Apache auf der Kurmusikbühne hören?
Kann ich mir vorstellen. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das kommt, ja. Man muss das schauen, ob das dann auch mit den klassischen Instrumenten möglich ist. Aber warum nicht?
Spannend. du redest die ganze Zeit von Schülern. Von welchem Alter reden wir denn da? Reden wir nur von Kindern hier in der Musikschule?
Nee, wir reden von, wir haben eine Wichtelgruppe hier, wo es wirklich Eltern-Kind-Gruppe ist. Das geht also mit knapp einem Jahr los. Wir haben aber auch erwachsene Schülerinnen und Schüler. Wiedereinstieg ist ein großes Thema. Also das sind Schülerinnen und Schüler, die dann in ihrer Jugend Instrument gespielt haben und dann mit Familie, Beruf ausgesetzt haben und dann jetzt sagen, okay, die Kinder sind aus dem Haus und jetzt möchte ich eigentlich da wieder anknüpfen. Und da haben wir eben einige von, obwohl die Hauptklientel unserer Schüler, ich meine, die Schule hat ja mit unseren Außenstellen in Erzen und Emmertal zu Bad Pyrmont ja immer an die 1000 Schülerinnen und Schüler. Es ist also schon eher ein großer Betrieb. Und das Hauptalter ist so das Grundschulalter. Zwischen 6 und 10, da haben wir die meisten Schülerinnen und Schüler. Wir wollen halt ein Angebot machen, dass die Kinder die Möglichkeit haben, die Welt der Musik kennenzulernen.
Musikalische Früherziehung.
Ja, und auch mit Instrumenten. Deshalb gehen wir auch in die Grundschulen mit Klassen musizieren. Und dann sagen wir immer, okay, wir können dann sehen, wo sind Kinder, haben eine Begabung, wo lohnt sich das? Gibt es auch eine Beratung für die Eltern? Die haben dann vielleicht anschließend einen Kleingruppenunterricht oder einen Einzelunterricht. Und es gibt aber genauso gut Kinder, die viel lieber Fußball spielen und das auch richtig gut machen. Und dann sollen sie auch Fußball spielen. Also das ist auch eine wichtige Sache, nur ich finde eben, dass in einem der reichsten Länder der Welt das schon eine tolle Sache ist, wenn man Kindern diese Angebote machen kann und sie dann auch mit ihren Eltern wählen können, was sie anschließend machen wollen. Das finde ich schon ganz toll bei uns.
Kann ich ja nur, um da gerade mal so einen kleinen Einzug aus meinem Leben zu geben, nur so bestätigen. In der dritten Klasse war tatsächlich die Vorbereitung für den Kommunionsunterricht gesanglich. Und da hieß es dann plötzlich, bleib mal stehen. Und daraufhin ist man dann in den Chor gegangen. Und ich sag mal, alle Stationen, die ich selber dann privat in diesen Bereichen durchlaufen habe, haben mit Sicherheit auch dazu geführt, dass wir heute den Podcast machen. Also wenn das damals nicht gewesen wäre in der Grundschule, würde ich mit Sicherheit nicht hier sitzen. Da bin ich von überzeugt. Ja. Also
ja, wir
tolles
stellen,
Konzept.
Wir stellen das natürlich auch immer fest. Wir machen ja auch Schülerinnen Vorspiele. Und das hilft den Kindern und den Jugendlichen natürlich enorm, wenn sie dann anschließend ein Referat vor der Klasse halten müssen. Da gehen die ganz anders mit um. Das ist einer der Vorteile, die es halt bietet, ein Instrument zu spielen.
Das Instrument Stimme gibt es ja auch. Beherrschst du auch dieses?
Ich bin kein Sänger. Mhm. Ich singe und summe so natürlich immer gerne vor mich hin. Aber singen sollen die, die es auch studiert haben. Mein Instrument ist die verlängerte Singstimme, es ist die Flöte.
Okay.
Und bei der Querflöte ist es ja auch wirklich so, dass das auch das einzige Blasinstrument ist, wo der Atem ja direkt übertragen wird. Wir haben ja diese scharfe Kante, wir blasen ja nirgendwo hinein. Also wie Klarinette oder mit einem Rohrblatt oder mit einem Labium bei einer Blockflöte, wo der Luftstrom gebrochen wird und dadurch die Schwingung entsteht, sondern bei uns ist das direkt an den Lippen und an dem Mundstück der Flöte. Und deshalb ist es eben das Instrument, was der Natur auch am nächsten ist. Es funktioniert genauso, als wenn der Wind über ein Schilfgras weht und ein Ton entsteht. So ist auch jeder Ton, der in der Flöte entsteht. Und das hat mich immer sehr begeistert. Bin als Kind übrigens auch durch eine Lungenerkrankung über Atemübungen zum Blasinstrument gekommen. Deshalb ist für mich auch Flöte spielen existenziell. Und ich sage immer, es ist Flöten-Yoga, lange Töne zu spielen. Und das gibt mir sehr viel für mein Leben.
Ich meine, wir haben ja hier in der Regie jemanden sitzen, der für Kurse zuständig ist. Vielleicht Flöten-Yoga, vielleicht ein Nischenprodukt, das wir noch erschließen können. hast du schon in deiner Berufsschule, auf meine Güte, in deiner Musikschullehrerlaufbahn Berühmtheiten unterrichtet, also die du damals als Kinder hattest und die heute ganz groß rausgekommen sind?
Wir sind froh über die Schülerinnen und Schüler, die anschließend Musik studieren und dann eben meistens in Lehrberufe gehen, heute auch als Schulmusiker arbeiten, Schulmusikerinnen, die eben auch dringend gebraucht werden. Aber wir haben hier auch immer, Ronja Malzahn ist ein Begriff, die hier Cellounterricht bei uns hatte, aber auch bei anderen Unterricht hatte, die man vielleicht kennt. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, Vassili Gollot, der im Moment ja sehr im Gespräch ist, als Journalist, war, glaube ich, auch bei uns früher mal im Klavierunterricht hier an der Musikschule. Und ja, und es sind eben auch einige Leute, die im Orchester spielen mittlerweile. Und so lernt man viele Menschen kennen. Aber jetzt so Weltberühmtheiten haben wir bis jetzt nicht hervorgebracht.
Wobei bei Ronja Malzahn, die hatten wir ja auch schon im Podcast, durchaus Potenzial da ist.
Ja, deshalb habe ich sie auch erwähnt.
Ja. Okay.
Kommt nach für Mord, vergesst doch eure Alterssorgen. Hier freut man sich an jedem Morgen auf Frühsport und Holunder-Tee.
Vorhin in der Vorstellung hatte ich gesagt, künstlerische Reifeprüfung. Erklär uns doch mal bitte, was ist das überhaupt?
Naja, das ist stammt aus einer Zeit, als wir noch nicht Bologna hatten in den Studiengängen mit diesen Masterstudiengängen. Im Prinzip ist es heute vergleichbar mit einem Masterstudiengang für Orchesterspiel. Das ist die künstlerische Reifeprüfung, wenn man als Solist oder als Orchestermusiker eben arbeiten möchte. Da war mein Hauptfach die Querflöte, mein Nebenfach Klavier. Mhm. Und ich habe aber auch dann noch die staatliche Musiklehrerprüfung gemacht, sodass ich eben auch staatlich geprüfter Instrumentallehrer bin, was immer zu unterscheiden ist mit einem Studium der Schulmusik. Also es hat nichts miteinander zu tun. Es gibt also getrennte Studiengänge. Beim Schulmusikstudium braucht man ja auch ein zweites Fach, um an einer Schule zu unterrichten. Mhm. Und beim Instrumentallehrerstudium lernt man wirklich sein Hauptinstrument Schülerinnen und Schülern eben beizubringen. Und in dem Zusammenhang habe ich eben auch Dirigierunterricht und eben auch Kompositionsunterricht genommen und deshalb so die Fähigkeiten relativ breit gefächert, Gott sei Dank.
Wann warst du mit dem Studium fertig?
Ich habe relativ früh Reifeprüfung gemacht mit Anfang 20, weil ich bereits mit 16 ein Stipendium hatte an der Musikhochschule. Ich habe da in der Zeit eben parallel an der Musikhochschule Hauptfachunterricht, also Flötenunterricht besucht und dann in der Zeit noch Abitur gemacht. Deshalb hatte ich die Prüfung relativ mit Anfang 20 fertig und ich glaube mit 27 hatte ich dann auch den Studiengang, den anderen dann auch fertig.
Hm? Wahnsinn. Und wie entstand denn die Idee, Tanz und Ballett mit in die Musikschule zu integrieren?
Ja, das ist eine spannende Frage, weil das du bist nicht der Erste, der mich das fragt. Das haben viele gefragt. Für mich ist übrigens auch im VDM, also unserem Verband Deutscher Musikschulen VDM, ist es ganz wichtig, dass die Beschäftigung mit Musik und Bewegung ein Ergänzungsfach ist. Also es ist im Kanon vorgesehen, erstmal so. Und ich bin eben auch ein Theatermensch, mich auch kompositorisch ja immer wieder mit Theater beschäftigt, Sachen geschrieben. Und für mich gehört neben dem Singen und neben dem Orchester auch neben gehört eben Ballett und Bewegung immer dazu. Und ich finde es eben auch noch einen anderen zusätzlichen Weg, sich mit Kunst und mit Musik auseinanderzusetzen, wenn man sich zur Musik bewegen kann. Wir haben das große Glück, dass wir mit Patricia Struffolino hier eine Ballettmeisterin an der Musikschule haben, die eben auch beide Ausbildungen hat. Sie ist eben Balletttänzerin gewesen, aber auch hat ein Studium auch als Ballettlehrerin. Und so kann sie ihre große Erfahrung und so hier einbringen. Und so haben wir eben eine Ballettschule, die mit 97 Teilnehmerinnen, aber auch jetzt immerhin 3 Teilnehmern bestückt ist. Und das finde ich schon wirklich wichtig. Und wir können natürlich auch tolle Sachen machen, kürzlich Ballettgala. Hoffentlich bald mal wieder irgendwann bei uns im Konzerthaus. Mussten wir nach Hameln ausweichen ins Theater. Das ist aber auch ein sehr schöner Abend, war ausverkauftes Haus. Und das ist schon eine tolle Momente. Wenn man so sieht, stehen einem fast die Tränen in den Augen. Wenn man so sieht, wie junge Menschen ihre Gefühle mit den Bewegungen auf der Bühne ausdrücken. Und das ist, finde ich, auch eine wichtige Aufgabe von Musikschule und auch von Kultur weiterzugeben. Und ich glaube, dass die Menschen, die das machen, auch in den jugendlichen Jahren auf der Bühne sehr viel intensive Momente erlebt haben, die sie für ihr späteres Leben gut nutzen können.
Ich glaube, das ist doch auch genau dieser Unterschied zwischen einem Beruf und einer Berufung, oder? Genau dieses Gefühl, was du gerade ausgedrückt hast.
Also das wird heute immer gerne so besprochen, Beruf und Berufung, obwohl eigentlich es früher schon so gedacht war, dass eben jeder Beruf die Berufung ist. Das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen sehr geändert, aber für mich war relativ früh klar, dass ich Musiker werden möchte. Und Gott sei Dank haben meine Eltern mich im Studium und was Instrumente betrifft, da unterstützt und die Möglichkeit gegeben. Das braucht man auch heute, wenn man Musik studiert. Und da muss man eben gucken. Aber es ist für mich nach wie vor natürlich Berufung und es ist der Traumberuf. Und da bin ich eben auch sehr glücklich, dass ich das in meinem Leben machen kann. Und eben auch dann nicht, wenn ich den Beruf ausführe in den verschiedenen Tätigkeiten, die ich ja vorhin angedeutet habe, dass ich zwischendurch immer dazu genötigt bin, auf die Uhr zu gucken und zu sagen, oh, jetzt noch 5 Minuten oder noch 10 Minuten. Und das ist schon eine, ich finde, sehr große Lebensqualität.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und ja, jetzt kommen wir zur Generationsfrage, denn über das Alter so sprechen wir ja nicht hier im Podcast. Und ja, meine Frage ist, wer war in deiner Jugend in den Charts präsent?
In den Charts präsent war, was mich als Musik damals sehr interessiert hat, vor allen Dingen Queen. Das war in den Anfang der 70er Jahre und deshalb gibt es auch eine ganze Menge Queen, ich glaube 7 oder 8 Songs, die ich arrangiert habe, die wir auch bei Gesund und Glücklich spielen. Und ich erzähle auch immer eine Geschichte, die ich mir immer behalten habe, weil zu der Zeit, als ich Teenie war, da gab es nicht so schicke Aufnahmegeräte, wie wir sie gerade hier benutzen. Sondern da gab es so einen Kassettenrekorder mit einem Knopf, den man hin und her bewegen konnte. Und es gab so ein klappriges Mikrofon. Und dann hatte man ein Kofferradio. Und wenn man was aus dem Radio aufnehmen wollte, dann musste man dieses Mikrofon vor das Kofferradio stellen. Und ich habe damals eben schon vor allen Dingen Bohemian Rhapsody sehr gemocht, weil ja auch dieser Wunsch von Freddie Mercury im Operngesang, den er später mit Barcelona mit Montserrat Caballé ja auch umgesetzt hat, dass ich das da immer auch gefunden habe. Ich finde es ein tolles, umfassendes Musikstück. Also mit rockigen Teilen, aber auch mit eher an der Oper angelegten Teilen. Und das Stück ist ja bekanntlich sehr lang und wurde dann eben immer nicht ausgespielt. Und ich weiß damals, da in Nordrhein-Westfalen gelebt, da war mittwochsabends, glaube ich, war immer auf WDR 2 Hitparade. Mel Sendok war, glaube ich, der Moderator. Und dann hoffte man immer, dass die Stücke vorher also vielleicht mal ein bisschen kürzer sind und dass der Moderator nicht so viel dazwischen quatscht, so wie wir jetzt hier viel quatschen, und dass dann am Ende genug Zeit ist, dass das Stück ausgespielt wird. Man wollte es ja wirklich mal aufnehmen und ganz hören. Das war immer so, es war viele Wochen in den Charts. Aber auch viele andere Gruppen, an die ich mich erinnere. Natürlich war man als Junge damals immer gegen Bay City Rollers, weil das so die Groupie-Band der Mädchen war bei uns in dem Alter. Beatles war schon vorbei. Und viele andere Gruppen, die man heute auch so vielleicht gar nicht mehr kennt. Sweet, Pink Floyd. Das sind so die Dinge. Und dann habe ich mich natürlich immer sehr mit klassischer Musik beschäftigt.
Okay. Ich glaube, mit den Magnetbändern war es sogar so, dass bei eben genau diesen Titel, den du gerade gesagt hast, bei Queen, dass doch fast sogar das Magnetband leer war, bis sie den Song endlich eingetütet hatten. Zumindest ist das so in dem Film von Queen
zu sehen. Ja. Und der Manager wollte auch nicht, dass sie das Stück machen. Und eigentlich sollte die Single-Auskopplung auch Brian May's 39 werden. Aber so ist das manchmal mit solchen Welthits, wie die entstehen.
Ja, ich habe gestern ein Video gesehen, wie das in dieser großen Arena in London, glaube ich.
Ja,
also wahnsinnige Aufnahmen, was allein mit dieser Anfangsmelodie auf dem Klavier losgeht, es ist ein Gefühl, es ist Wahnsinn. Auch sich mal versuchen, da reinzusetzen, so viele Menschen vor sich zu haben, die das mitsingen, das, was man selber produziert hat, unglaubliches Gefühl, nur beim Zugucken.
Ja, und es war damals auch eine Zeit, wo noch sehr streng unterschieden wurde zwischen E- und U-Musik. Das, was in Amerika ja immer schon versucht wurde, gerade durch Leonard Bernstein, der, wenn man jetzt die West Side Story sieht, natürlich sehr populär auch schreiben konnte, aber viele seiner anderen, die gerade die Symphonien sehr auch mit seinem jüdischen Glauben verbunden sind, sehr ernste Werke sind. Da war das immer möglich, E und U zu vermischen. Aber in der Zeit, wo ich groß geworden bin, wenn man da als in ein Klassikkonzert ging und dann gesagt hätte, man findet Queen toll, also dann hätte man sich schon sofort geoutet, aber andersrum eben auch. Ne? Also die Klassikfans waren eigentlich so mehr die Verzopften. Und das war nach der End-68er-Geschichte eigentlich so mit den Trennungen. Das hat mir immer nicht gut gefallen, weil ich eben in allen Musikrichtungen immer Stücke finden konnte, die ich richtig gut fand. Und die auch jetzt im Nachhinein, wo ich das eher beurteilen kann, auch kompositorisch wirklich was Besonderes haben. Und dann ist es auch letztendlich egal, ob es eine E-Musik ist oder eine U-Musik.
Sag mir nochmal bitte die Begriffe E- und U-Musik.
Achso, ernste Musik und Unterhaltungsmusik.
Ah, okay. Das war mir jetzt so nicht klar. Ich hab's mir gedacht, okay.
Das Bad ist nichts für Wasserscheue. Hier kannst du trinken ohne Reue. Täglich 4 Liter sind nicht viel.
Woher kam dann bei dir die Leidenschaft zu Musik? Und ich meine, dein zweiter Vorname, Jubal, der hat ja auch etwas damit schon fast zu tun, oder?
Ja, es ist Jubal ist der erste Musiker in der Bibel, 4 Genesis 21 für die Bibelleserinnen und Bibelleser. Und es ist so eine Idee gewesen, auch meines Großvaters für einen Enkel. Mein Großvater war Geiger, hat übrigens auch da die Tradition eben viel mit Kaffeehausmusik gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg in der sehr schlimmen Zeit sein Geld viel mit Kurmusik verdient. Also da sind die Wurzeln eigentlich da. Und mein Vater hätte sehr, sehr gerne Musik studiert mit seiner Klarinette. Es ging aber damals aus wirtschaftlichen Gründen einfach nicht, hat was ganz anderes gemacht, aber bis zu seinem Lebensende war er begeisterter Klarinettist. Und so ist das erste Stück, wo ich mich dran erinnern kann, was ich als Baby gehört habe, ist der langsame Satz aus Mozarts Klarinettenkonzert. Den hat mein Vater damals immer geübt und das ist auch eine Musik bis heute, die mir immer sehr nahe geht. Also da waren die Wurzeln so in der Familie, waren sehr früh da. Und dann, wie gesagt, mit 6 Jahren durch eine Lungenerkrankung war ich dazu, musste ich viele Atemübungen machen. Mhm. Und ich weiß noch, damals die Ärzte haben gesagt, ja, versuch das mal mit Kerzen ausblasen. Mhm. Wir haben eine Kerze hingestellt und mit besserer Kondition wurde die Kerze halt immer ein Stück weggeschoben. Das fand man natürlich als 6-jähriges Kind auch bedingt interessant. Und dann könnte man denn auch mit einer Blockflöte und so mit langen Tönen, ja, wenn man lange Töne spielt und so. Und dann habe ich eben angefangen, mit Blockflöte eben lange Töne zu spielen. Und so ist die Begeisterung vom Musizieren eben auch immer mit Lebenshauch verbunden. Und mit dem Klarinettenklang meines Vaters ist eben sehr schön, dass eben auch meine zweite Frau Klarinettistin ist. Und so ist auch der langsame Satz vom Mozart-Klarinettenkonzert hier bei Gesund und Glücklich im Rondo Pyrmont mit dem Programm. Und da freue ich mich drüber.
Okay, und du sagtest vorhin, dass man ja so extrem viel Unterstützung benötigt fürs Musikstudium. Wieso das? Also mehr als bei anderen Studiengängen oder?
Naja, es ist schon mit Kosten verbunden, also Instrumente, man braucht schon gute Instrumente. Mhm. Man ist eben auch, um das mal so einzuordnen, mit einer Querflöte, wo man beruflich mitarbeiten kann, ist man auch schon so über 10.000 Euro, um eine Zahl zu nennen, für die da nicht täglich mit umgehen. Das sind schon Kosten. Man braucht ein Tasteninstrument, ein Klavier. Wenn man andere Instrumente spielen will, also Harfe studieren will, dann ist man natürlich ein Vielfaches höher. Mhm. Also was Kosten fürs Instrument betreffen. Und man muss dann eben auch gucken, dass man neben dem Studium auch vielleicht zusätzliche Unterrichte wahrnimmt bei ganz interessanten Menschen, die man unbedingt kennenlernen möchte. Bei mir war das damals Andreas Blau, der war damals Soloflötist der Berliner Philharmoniker, den kannte man aus dem Fernsehen. Und da hat man dann vorgespielt und hat dann auch da eben noch Unterricht genommen. Man besucht, wenn andere Studenten gerne Ferienjobs machen in den Semesterferien, dann fährt man als Musiker eigentlich auf Meisterkurse.
Ah, okay.
Ja, und guckt eben da, was macht, ich möchte jetzt nicht sagen die Konkurrenz, aber wie spielen andere aus anderen Schulen, ja. Und man trifft sich, man lernt neue Stücke kennen, man diskutiert über Interpretationen. Und so, glaube ich, ist das Musikstudium schon eher mit dem Leben sehr eng verzahnt, wenn man sich dafür entscheidet.
Okay. Hattest du mal den Traum, ein Star zu werden?
Ja, sicherlich. Wenn man anfängt, auf dem Instrument zu spielen, dann hat man immer die Idee, ich würde eines Tages da spielen und eines Tages da spielen. Nun konnte ich mir den Traum erfüllen. Bis heute hier, also auch in meinem Alter, regelmäßig auf der Bühne stehen zu können. Letztendlich ist es erstmal egal, auf welcher Bühne man steht.
Das ist ja vorhin auch sehr deutlich.
Das ist schon sehr, 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 sehr deutlich. Und in der Musik ist eben vieles auch sehr viel mit Glück verbunden. Ich habe Probespiele gemacht, ich habe in verschiedenen Orchestern gespielt und man hat Probespiele bei noch bekannteren Orchestern gemacht, die Stelle dann knapp nicht bekommen. Man hätte sie vielleicht auch knapp bekommen können, dann würde ich nicht heute hier sitzen. Aber das Wichtige ist eben, in der Musik eben da dran zu bleiben und zu versuchen, sich auch mit seinem Künstlertum eben immer weiter zu entwickeln und vor allen Dingen eben viel zu spielen auf der Bühne.
Und da passt auch die nächste Frage unglaublich gut zu, denn du hast ja vorhin gesagt, dieses zu sehen, dass andere ihren Erfolg haben oder fast die Tränen in den Augen zu haben, wenn man dann die Darbietungen sieht oder hört. Was würdest du aus deiner jetzigen Perspektive sagen? Lieber auf oder hinter, beziehungsweise vor der Bühne?
Immer auf der Bühne.
Immer auf der Bühne.
Immer auf der Bühne.
Sehr eindeutig. Großprojekt Wir machen Musik. Ist das das, was du vorhin schon mit dem Vorschulkinder beschrieben hast?
Also Wir machen die Musik, heißt es...
Ja, das steht hier sogar. Ich habe es nämlich vorgelesen.
Ah ja, okay. Nee, weil es auch ein geschützter Begriff ist. Das niedersächsische Musikalisierungsprogramm. Es geht darum, Kinder im Vorschulalter und im Grundschulalter zu fördern. Mit Grundschulangeboten und mit diesen Angeboten in den Kitas. Und ich war damals, lange Zeit im Vorstand des Verbandes Niedersächsischer Musikschulen. Und nachdem wir damals gesagt haben, wir uns auch durch einen Zufall, ich hatte es ja erzählt, durch Barenboim kennengelernt. Und dann haben wir hier versucht, wie können wir denn das mit den Kindergärten umsetzen? Und dann hat eine Kindergartenleiterin damals gesagt, also bei uns im Kindergarten machen wir das nur, wenn ihr das in den anderen Kindergärten auch macht. Okay. Ne, damit alle Kinder was davon haben. Mhm. Das war ja auch sehr mein Ansatz auch. Und dann haben wir geguckt, Geld gibt's die Hälfte vom Land. Mhm. Und die andere Hälfte muss dann mit Sponsoren eingeworben werden. Das sind ja viele 10.000 Euro pro Jahr. Und das haben wir aber in den letzten 12 Jahren wirklich hingekriegt, dass wir Sponsoren gefunden haben, die das übernommen haben. Und deshalb ist daraus Wir machen die Musik geworden. Und da wir dann alle Vorschulkinder erreicht haben in Bad Pyrmont, ist das Projekt, ich glaube, es war 2008 letztendlich, mit dem damaligen Minister für Wissenschaft und Kultur, Lutz Stratmann, in Bad Pyrmont offiziell eröffnet worden.
Ja, ein wirklich tolles Projekt, muss man an der Stelle sagen. Und ja, die Musik so in diesen Ort reinzubringen, das ist mit Sicherheit echt ein, ja, kann man sagen, Lebenswerk schon.
Ist ein Teil, aber es ist ein wichtiger Grundsatz. Und wir diskutieren ja immer auch gerade wieder über Geld und wie es weitergeht. Aber ich denke mal, es ist eine schon tolle Sache. Mittlerweile sind wir auch kinderfreundliche Kommune. Das ist auch vielleicht für unsere Gäste mal ganz spannend. Gerade so für die Vorurteile, die auch so ein Bad immer hat, dass immer sehr viele ältere Menschen hier sind. Wir haben hier sehr viel kulturell interessierte und sehr liebe ältere Menschen natürlich. Aber es wird auch wirklich was für die Kinder getan. Für Jugendliche könnte es sich auch noch verbessern, aber da ist im Moment auch viel im Gange. Und ich glaube, für knapp 20.000 Einwohner ist das hier schon sehr lebenswert.
Hat das Projekt Wir machen die Musik eine eigene Website?
Müsste eine eigene Webseite vom Land Niedersachsen haben.
Ja, ich würde sagen, die verlinken wir mal in den Shownotes. Und ja, falls einer von den ZuhörerInnen, ja, da spreche ich euch jetzt ganz persönlich an, ihr gerade am Ende des Gerätes. Wer ein paar Euros über hat, der darf mit Sicherheit gerne einmal auf die Seite gehen und auch spenden. Ich denke mal, diese Aufforderung dürfen wir an dieser Stelle machen, denn das ist ein großartiges Projekt, was auch unterstützt werden sollte. Und ja, wir kommen jetzt schon zur letzten Frage im Podcast. Wenn Freunde, entfernte Freunde, die jetzt noch nicht hier in Bad Pyrmont waren, dich besuchen, was machst du mit denen?
Ja, das hat es häufiger gegeben. Wenn wir 2 Tage Zeit haben, werden wir natürlich einen Rundgang durch die Stadt machen. Wir werden auf alle Fälle eine Wasserprobe machen. Mhm. Natürlich die Trampelsche Quelle. Und wir werden den Kurpark besuchen. Deshalb versuche ich dann Besuch auch immer in den Zeiten natürlich gerne zu haben, wo der Kurpark am schönsten ist. Und wir werden das Museum besuchen. Das ist auch immer ganz wichtig. Vielleicht eine Kulturveranstaltung bei der Menge, bei Gesund und Glücklich. Ist dann auch immer schön, noch zu einem Konzert einzuladen, wo dann der Gastgeber selbst spielt. Also das ist auch noch eine schöne Sache. Aber auch nicht nur die Wechselausstellung, auch die Dauerausstellung im Museum ist mir auch immer ein wichtiges Anliegen.
Okay, und das war's schon mit dem ersten Bad Pyrmonter Podcast auf die Palme gebracht. Pyrmont persönlich mit der 7. Episode und Arndt Jubal-Mehring. Vielen Dank, dass wir bei dir sein durften.
Ja, gerne. Ich danke auch.
Ja, ich bin Christian Gedig und sage Tschüss zusammen.
Kommt nach Pyrmont, wir werden müde. alle Knochen munter und auch der Blutdruck fährt hinunter. Vergessen ist das Magenweh. Kommt nach.